Wie kriegt man die Brücke vom Tod des Schwiegervaters hin zu dem Thema Gnade? Hat jemand eine Idee? Ich schon. Und zwar, wir sind ja gerade in der Predigtreihe zum Thema Gnade. Und als ich das letzte Mal zum Thema Gnade gesprochen habe, kam hinterher jemand auf mich zu und meinte, ich kann mit dem christlichen Glauben immer noch nicht so ganz viel anfangen. Aber jetzt nach der Predigt habe ich doch irgendwie verstanden, warum Christen einfacher, besser, gewisser durchs Leben gehen können und manche Entscheidungen treffen, die doch sehr hart sein können. Weil es Gnade gibt und wir uns in dieser Gnade getragen wissen können. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, das bestätigt meinen Punkt, den ich das letzte Mal gesagt habe. Also naiv es auch klingt, warum wünscht sich eigentlich nicht jeder, dass der christliche Glaube wahr ist? Warum wünscht sich nicht jeder, dass der christliche Glaube wahr ist? Vielleicht nicht unbedingt die Variante, mit der er aufgewachsen ist oder die ihm oder ihr in der Fußgängerzone begegnet, vielleicht auch nicht das Schreckgespenst, das wir manchmal daraus machen, sondern die Variante, die Jesus gepredigt hat. Diese unwiderstehliche Variante, wo Menschen alles aufgegeben haben, um dieser Idee, um diesem Menschen nachzufolgen. Warum wünscht sich nicht jeder, dass der christliche Glaube wahr ist? Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, ich glaube nicht, dass es wahr ist, und ich will nicht, dass es wahr ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, nur weil ich mir wünsche, dass etwas wahr ist, ist es auch wahr. Aber diese Frage, die wirft sich mir doch immer mal wieder in den Weg, wenn ich so nachdenke, wie kommt eigentlich der christliche Glaube bei den Menschen an, die nicht in den Gottesdienst gehen. Weil ich davon überzeugt bin, dass der christliche Glaube eigentlich so was Großartiges ist, dass sich eigentlich jeder wünschen müsste, dass es wahr ist. Und es liegt an einem kleinen Wort, das wir schon viel gehört haben, und das ist Gnade. Gnade. Was ist Gnade? Ich glaube, ich nehme das Handmikrofon, ich bin ja so ein bisschen, oder ich nehme deins. Gnade. Was ist Gnade? Gnade, das ist unverdiente, unverdienbare Gunst. Unverdiente, unverdienbare Gunst. Das heißt, du kannst die Gnade genauso wenig verdienen, wie du deine eigene Überraschungsparty planen kannst, denn wenn du deine eigene Überraschungsparty planst, ist es keine Überraschungsparty mehr. Und so ist es bei Gnade auch. Sobald du Gnade verdienst, Gnade verdienen würdest, ist es keine Gnade mehr, sondern Lohn, Belohnung oder Bezahlung. Gnade ist unverdiente, unverdienbare Gunst. Und das Spannende an Gnade ist jetzt auch, dass Gnade nie wirklich existiert, wir Gnade nie wirklich begriffen haben, bis wir es einmal erlebt haben. Bis wir es erlebt haben. Wenn wir in einer Beziehung sind, wo wir mal so richtig Mist gebaut haben, sei das jetzt in der Beziehung zum Partner, zur Partnerin, zu den Eltern, zu den Kindern, zu Freunden. Wir wussten, diese Beziehung kann eigentlich nichts mehr retten. Ist eigentlich vorbei. Und dann haben wir Gnade erlebt. Dann kam die Gnade. Gnade können wir nicht theoretisch begreifen, sondern Gnade müssen wir erleben in einer Beziehung. Und deswegen passt es auch zu Weihnachten. Darum musste Jesus auf die Erde kommen, damit wir Gnade erleben können. Er musste mit uns in Beziehung treten, auf die Erde kommen, sich uns vorstellen. Wir hätten ohne seine Anwesenheit, ohne sein auf die Erde kommen nie erlebt, was ist eigentlich Gnade in dieser Beziehung zwischen Gott und mir. In der Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Johannes, der startet seine Geschichte auf eine sehr interessante, verkopfte und zugleich sehr schöne Art und Weise. Er sagt, und das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich kann mir vorstellen, als Johannes das seinem Schreiber diktiert hat, dass da einige Fragezeichen aufgeploppt sind. Das Wort wurde Fleisch. Was meinst du damit? gut Wort, Logos, du benutzt jetzt hier irgendwie diesen griechischen Begriff für Gott, aber Fleisch, was, wie kann man sich das vorstellen, dass Gott jetzt zwei Beine bekommt und so? Und vielleicht hat Johannes gesagt, ja, weißt du, ich habe auch nicht so wirklich eine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber ich bin diesem Jesus begegnet und ich bin mir sicher, da begegnet mir Gott. Und irgendwie scheint da Gott Mensch geworden zu sein, auch wenn ich das nicht genau erklären kann. Aber da bin ich Gott begegnet, und zwar in einer Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, das haben wir eben auch gesungen. Gnade und Wahrheit, dieses Gnade und Wahrheit-Spiel kennen wir ja auch aus unseren Beziehungen. Sind wir jetzt gnädig oder sagen wir die Wahrheit? Warum kommst du jetzt erst nach Hause? War so in meiner Grundschulzeit das beliebte Spiel. Ja, ich habe noch Hausaufgaben gemacht, ich habe noch dies gemacht, der Bus kam nicht, was auch immer. Ich hatte Fußball gespielt, natürlich, aber das wollte ich meiner Mama natürlich nicht sagen, weil die hat mit dem Essen auf mich gewartet. Sage ich die Wahrheit oder versuche ich gnädig zu sein? Und bisweilen halten wir die Wahrheit zurück, um diesen unangenehmen Situationen auszuweichen. Und Jesus macht das andersrum. Bei ihm gibt es Gnade und Wahrheit immer nur in diesem Paket. Er ist immer gnädig und wahrhaftig zugleich. Und wo wir merken, oh, wenn wir die Wahrheit sagen, führt das zu unbequemen Situationen, ist es bei Jesus oft umgekehrt. Da ist es gar nicht so sehr die Wahrheit, sondern es ist die Gnade, die das eigentlich Skandalöse ist, die das eigentlich Unbequeme ist. Zum Beispiel hier, in der Geschichte von Zachäus. Er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Er wollte also nie dort bleiben, er war quasi auf der Durchreise. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Zöllner, die meisten wissen das, ist jetzt nicht der angesehenste Beruf. Im Großen und Ganzen war das so ein Pyramidenschema, das damals gelebt wurde. Der Zöllner, der Oberste der Zöllner, der stand ganz oben, der hatte dann seine Unterzöllner eingesetzt und die haben einfach munter Abgaben erhoben, dann noch Steuern erfunden, die wanderten dann in die eigene Tasche. Und am Ende waren sie alle reich, aber hatten natürlich jetzt nicht so das beste Image in der Stadt. Man konnte sagen, niemand konnte sie ausstehen. Und dieser Zachäus wollte jetzt Jesus sehen, wer er denn wäre. Wer er denn wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Es wäre zu viel zu sagen, dass Zachäus Jesus treffen wollte. Ich glaube, er wollte sehen, wer er denn wäre. Das klingt für mich eher so nach so ein bisschen neugierig. Wer ist das? Was hat der mit mir zu tun? Ist mein Geschäftsmodell in Gefahr? Er war einfach neugierig. Also lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter. Und ich denke mir, in der Menge geht es jetzt so, ja, endlich. Endlich bläst hier mal einer den Marsch. Der kann sich auf was gefasst machen, dieser Zachäus. Endlich steht mal einer auf. Gut, der Jesus muss keine Steuern bezahlen, der führt nichts mit. Aber der kann jetzt endlich mal, der kann jetzt endlich mal sagen. Und dann sagt Jesus, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Ich stelle mir schon vor, wie die Jünger sagen, Jesus, hörst du eigentlich deiner eigenen Geschichte nicht zu? Er ging nach Jericho und zog hindurch. Wollten wir nicht einfach nur hier durch? Warum kehren wir jetzt hier ein? Aber Zachäus, er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und als das Volk das sah, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und das ist ja auch unfair. Man kann die Leute ja verstehen. Die haben sich auf diesen Jesus gefreut. Die haben vielleicht so Transparente gemalt, haben sich T-Shirts gedruckt, I love Jesus, und machen da richtig Party. Und der Typ, der die alle ausnimmt, der kriegt jetzt nicht nur ein Treffen, der kriegt sogar ein Abendessen mit diesem Jesus. Und ich bin früh aufgestanden, habe mir mein Handtuch hier hingelegt, damit ich extra den besten Platz habe. Und ich krieg nichts. So unfair. Und das ist so eine unbequeme Geschichte, weil diese Menschen nicht verstanden haben, was das Reich Gottes bedeutet, was Gnade bedeutet. wie Gott sie sieht, wie Gott dich sieht, wie er mich sieht. Und also erklärt Jesus das an anderer Stelle, wie man das denn eigentlich denken kann mit dieser Gnade und mit diesem Reich Gottes und wie Gott uns Menschen eigentlich sieht. Und in diesen Beispielerzählungen ist es in der Regel so, da gibt es eine Figur, die steht für Gott und dann gibt es verschiedene Figuren und eine davon steht in der Regel für dich oder für mich oder für uns. Schauen wir mal, wo wir in dieser Geschichte vorkommen. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Früh am Morgen ist ungefähr 6 Uhr. Er geht ins Stadtzentrum, er geht in die Mittelstraße und da stehen dann die ganzen Tagelöhner so aufgereiht herum, die für den Tag Arbeit suchen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, Silbergroschen ist so ungefähr das Existenzminimum, so viel brauchst du, um nicht zu hungern, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die 3. Stunde, also gegen 9 Uhr, und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde, also jetzt 12 und 3 Uhr, und tat dasselbe. Um die 11. Stunde, 5 Uhr, aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Der sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Ich kann mir vorstellen, der Verwalter hat sich schon den ganzen Tag einen Kopf gemacht. Boah, das sind ja so viele Gruppen, die um 5 kamen, die um 3 kamen. Wer kriegt denn das? Hat seinen Taschenrechner rausgeholt, 4 oder 3 im Sinn. Und hat sich schon mal Gedanken gemacht, wie kann ich die denn jetzt irgendwie gerecht bezahlen? Ja, und da kamen die um die 11. Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Ich kann mir vorstellen, was in der Schlange los war. Die schon um 6 angefangen haben, dachten sie, ein Silbergroschen, das kann nur eins bedeuten. Das heißt, wir kriegen nicht einen Silbergroschen pro Tag, wir kriegen einen Silbergroschen pro Stunde. Das sind 12 Silbergroschen, ich kann Urlaub machen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn. Wir können schon vorstellen, Jesus erzählt diese Geschichte den Pharisäern, den Schriftgelehrten, die ja auch immer sagen, ja, diese Letzten, die haben nur eine Stunde gearbeitet. Die haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des ganzen Tages Last und die Hitze getragen haben. Und die Argumentation kennen wir. Ja. Wir halten die religiösen Gesetze, wir arbeiten immer in der Gemeinde mit und die tun gar nichts. Die genügen nicht den Standards für eine Gemeindemitgliedschaft und wenn überhaupt, dann weniger als wir und so weiter und so weiter. Und auf jeden Fall setzen wir viel mehr Zeit und Energie ein als die. Er antwortete aber und sagte: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Wie was? Nicht Unrecht? Bei welcher Definition von fair ist das denn jetzt bitte nicht ungerecht? Das muss sich doch total unfair anfühlen für die Ersten. Vielleicht denkst du auch, ja, für so Leute wie mich, die frühen Vögel, die sonntags morgens schon um 9 Uhr kommen, um nochmal Bandprobe zu machen. Das ist doch unfair. Die frühen Vögel, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die immer schon mitgearbeitet haben, die ihren Teil beitragen. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Und jetzt kommt, jetzt gibt Jesus uns einen Einblick ins Reich Gottes, in das Leben, in das er uns einlädt. Und es fängt einfach an mit: Ich will. Ich will. Es geht also nicht darum, was wir wollen, sondern um das, was Jesus will. Ich will. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Ich will den Letzten dasselbe geben wie dir, den frühen Vögeln. Und dieses Geben ist hochspannend. Wenn man sich das im Griechischen anguckt, dann steht da tatsächlich Dunai. Und Dunai heißt eigentlich eher sowas wie schenken. Schenken, geben. Es geht bei diesem Silbergroschen nicht in erster Linie um Bezahlung. Auch nicht bei denen, die 12 Stunden gearbeitet haben. Da steht dasselbe Wort. Es geht um schenken. Es geht um geben. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Und jetzt könnte man sagen, Jesus eskaliert noch ein bisschen weiter. Er saugt die ganze Energie aus, die Menge schweigt, zeigt uns nämlich die Absurdität auf die Absurdität unserer Position, dass wir so Probleme manchmal mit Gnade haben. Ich habe eben gesagt, warum wünscht sich eigentlich nicht jeder, dass das Christsein, dass das Christentum wahr ist? Weil es diese Gnade gibt. Und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich manchmal denke, eigentlich ist das Christentum richtig ungerecht und blöd. Da ist doch nichts. Würde ich mir wünschen, dass das Christentum wahr ist, als früher Vogel? Das ist ungerecht. Und hier kommt die Pointe. Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? Guckst du deswegen so komisch, weil ich so gütig bin? Und damit outet Jesus mich und dich vielleicht auch. Wer würde denn schon Großzügigkeit ablehnen? Ich? Du? Wir? Ich ertappe mich dabei, dass ich es doch oft so sehe wie die frühen Vögel, wie die 12 Stunden gearbeitet haben, die den ganzen Tag in der Hitze standen und am Ende das Gleiche bekommen, wie die, die eine Stunde noch so ein bisschen Work-Life-Balance-mäßig unterwegs waren. Ich kann mir vorstellen, die Letzten, die eine Stunde gearbeitet haben, die werden sagen, Gnade, großartig, Gnade, super. Schenk uns das. Und die Ersten, was sagen die? Und ich glaube, Jesus erzählt uns diese Geschichte, um uns zu warnen. Er fragt uns, ja, du weißt, wie es hier abläuft. Wie das System Reich Gottes funktioniert. Machst du da mit? Machst du mit in diesem System, wo die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Und natürlich sage ich, dann ist das nicht unfair. Ist es nicht unfair? Natürlich ist es unfair. Das liegt daran, wie wir unfair definieren. Denn was ist denn eigentlich unfair? Um festzulegen, was fair ist und was nicht fair ist, vergleichen wir. Wir sagen, du hast das, fair oder nicht fair. Fair oder nicht fair. Wir vergleichen, aber Gnade. Gnade vergleicht nicht. Gnade vergleicht nicht. Weil bei Gnade, bei Gott Gnade und Wahrheit Hand in Hand gehen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und die Wahrheit ist, wir alle haben es nicht verdient, diesen einen Silbergroschen. Und alle Dunai kriegen es geschenkt. Wir alle haben es nicht verdient, bezahlt zu werden, sondern Gnade ist immer unverdient, unverdienbar, ist immer unverdiente, unverdienbare Gunst. Und von daher ist dieser Silbergroschen dort in der Geschichte für alle mehr
als fair. Mehr als fair. Denn so funktioniert das Reich Gottes. Jeder ist eingeladen und jeder braucht Gnade.
Volker hat das am Anfang gesagt, dass es immer noch Menschen gibt, die sich denken, man könnte sich das verdienen. Ja, einer steht hier vorne.
Natürlich. Das ist das, wo wir es immer und immer wieder sehen.
Den Reichen wird es gegeben, den Armen wird es genommen, bla bla und so. Und wer viel arbeitet, der bekommt auch viel. Und das ist fair oder nicht fair. So kennen wir das. Wer viel arbeitet, bekommt auch viel im Idealfall. Aber so funktioniert es im Reich Gottes eben nicht. Denn Gnade ist mehr als fair. Sie sprengt die Kategorien, die wir für fair und gerecht und ungerecht und was auch immer haben. Weil jeder Gnade braucht. Die Besserwisser, die es besser machen, die es besser wussten, es aber nicht besser gemacht haben. Jeder braucht Gnade und alle sind eingeladen. Die mit einem Rucksack aus ihrer Vergangenheit, die das alles mitbringen, die was bereuen, alle gehen durch dieselbe Tür und alle gehen in derselben Weise durch die gleiche Tür. Indem wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Dass wir uns diese Gnade schenken lassen. Dass wir nicht sagen, hey, wir haben es verdient, weil damit gibt es keine Gnade mehr. Sondern dass wir sagen, schenk mir diese Gnade. Ungeachtet dessen, wie falsch wir lagen, welchen Mist wir gebaut haben. Und auch unbeachtet dessen, was sich für uns daran vielleicht ungerecht anfühlt. Wie unbequem sich das bisweilen anfühlt. Wenn es auch denen gilt. Auch denen, wie es mir gilt. Alle gehen in gleicher Weise durch die gleiche Tür, indem wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, indem wir uns diese Gnade schenken lassen. Und das ist unbequem für die frühen Vögel. Das ist auch irgendwie ungerecht nach unseren Maßstäben, wenn es auch denen gilt. Aber wir haben es genauso nicht verdient. Und es ist die gleiche grandiose, unbequeme Gnade für jeden. Und da fragt Gott, du weißt jetzt, wie es bei mir abläuft? Wie mein Königreich aussieht? Bist du dabei? Amen.